SWR 2 zur Person.
Mit Silvia Roth und unserem heutigen Gast, dem Dirigenten Ivan Repušić, Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters und erster Gastdirigent an der Deutschen Oper Berlin. Also ein Grenzgänger zwischen Oper und Sinfonie, unterwegs zwischen München, Berlin und Kroatien. Ein großer Radius, sowohl künstlerisch als auch geografisch, und damit jede Menge Gesprächsstoff für die kommenden 2 Stunden. Hallo Herr Repušić, ich freue mich.
Hallo, guten Tag.
Wir können uns leider nicht sehen, während wir sprechen. Sie sitzen in München, ich in einem Studio in Hamburg. Wir können uns also nur hören, und das nehme ich gleich mal zum Anlass für meine erste Frage. Als Dirigent, als Musiker, als Mensch, was bedeutet Ihnen das Hören?
Ja, für mich, für die Musiker, alle Musiker, das ist essentielle Sache, das Hören. Wir haben also ein empfindliches Ohr. Und das Hören ist der älteste Sinn. Ja, ich würde das auch mit einem Baby vergleichen im Bauch. Wenn zum Beispiel der Papa oder die Mama sprechen, also Baby reagiert, obwohl die Baby nicht sieht. Also das sind die Gefühle, diese Emotionen. Und wenn ich keine Person sehe, also ich spüre Intensität des Gesprächs, ich spüre die Stimme, die Farbe, Intonation. Und auch natürlich, wenn wir jetzt das mit Musik vergleichen, ja, das ist für uns das Wichtigste eigentlich für die Kommunikation, für die Kommunikation.
Das heißt, Sie hören mit allen Sinnen, das merkt man schon raus. Und wir hören jetzt auch ein Stück Musik mit Ivan Repušić am Dirigentenpult, die Ouvertüre zu Ruslan und Ludmila von Michael Glinka.
Thank you.
fulminante Ouvertüre zu Glinkas Ruslan und Ludmilla. Fulminant dirigiert von Ivan Repušić, unserem heutigen Gast bei SWR 2 zur Person. Er ist Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters und erster Gastdirigent der Deutschen Oper Berlin. Herr Repušić, ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus. In welchen Momenten fühlen Sie sich beim Dirigieren am allerglücklichsten?
Ach ja, es ist eine besondere Frage, wenn zum Beispiel, wenn die Chemie beim Konzert, aber auch bei der Probe stimmt. Das ist doch ein sehr gutes, tolles Geschenk für alle Dirigenten, diese Kommunikation, die Verbindung, diese Chemie zwischen dem Orchester und dem Dirigent zu finden. Und bei dem Konzert, wenn die Chemie stimmt, wenn alles fließt, wenn die Sache kommen, die man, also die spontan sozusagen kommen, die man nicht erwartet. Wenn es irgendwas in der Luft ist, was man nicht mit Worten beschreiben kann, das ist so ein Moment, wo alle Seiten, alle drei Seiten, also Dirigente, das Orchester, aber auch das Publikum, da alle drei Seiten genießen. Das ist der Moment, wo man es wirklich sagen kann, dass ein super glückliches Moment ist.
Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass das Dirigieren mit sehr viel Autorität verbunden war. Es gibt dieses Klischee vom despotischen Maestro, das ganz großartig im Fellini-Film die Orchesterprobe karikiert wird, wo der Dirigent sich dann schließlich in einen Diktator verwandelt. Da hat sich ja unglaublich viel verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Welche Atmosphäre wollen Sie denn schaffen, wenn Sie am Pult stehen?
Ich denke, Vertrauen, das ist das richtige Wort, hat eine große Rolle. Zuerst, der Dirigent soll wirklich sehr gut vorbereitet sein. Und diese Körpersprache, dieser Wille, dass der Dirigent mehr mit Gästen und wenig mit Worten versucht, wirklich gute Musik zu machen. Ja, und wenn er motiviert ist und wenn er den Weg findet, die Kommunikation zu entwickeln und den Musiker zu motivieren, das ist etwas, was mir die Energie gibt und ein Feedback gibt, dass man also dann in diesem Fall also gute Atmosphäre macht. Das bedeutet auch, dass man produktiv arbeiten muss, also zum Beispiel bei der Proben, dass der Dirigent wirklich ganz genau wissen muss, was er will, dass er das also deutlich zeigt und die Richtung zeigt, aber auf der anderen Seite, dass er offen ist, dass die Musiker etwas geben, dass man nicht nur bereit ist, nur seine eigene Interpretationsstruktur also zu modellieren, sondern dass auch die Musiker ihren Weg, ihre Position in diesem Mosaik finden. Letztendlich, ohne Orchester kann der Dirigent, das ist ein berühmtes Satz, also ohne Orchester, wir können nichts machen. Mhm. Wir sind hier, dass wir alle Musiker motivieren und gemeinsam, das ist wichtig, dass wir gute Musik machen.
Also weniger Worte, viele Gesten, das heißt, der Körper spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir hören jetzt noch ein Stück Musik unter Ihrem Dirigat, nämlich den Summchor aus Puccinis Oper Madama Butterfly. Das ist ja im Gegensatz zu der Glinka-Ouvertüre, die wir jetzt eingangs gehört haben, ein sehr, sehr zartes, fragiles Stück Musik. Und da wir Sie jetzt nicht sehen können am Dirigentenpult, können Sie uns mal beschreiben, wie Sie sich bewegt haben, als Sie diesen Chor dirigiert haben?
Kaum bewegt. Also, da wir wissen, das ist die Nacht. Und auf anderer Seite, parallel zu dieser Nachtatmosphäre, wenn die Natur schläft, wenn zu Hause alles ruhig ist, die eine einzige Person ist wach geblieben. Und das ist die Chocho-san mit großer Hoffnung, dass der Pinkerton morgen mit dem Schiff kommt. Und so diese Hoffnung zusammen mit Nachtatmosphäre, da muss man schon so ein Yoga-Dirigent sein. Und muss man die Ruhe und die Vertrauen für die Choristen aus dem Chor, und das ist ganz schwere Aufgabe, diese Legato mit Bocca Chiusa, ja, Summchor, ja, und sehr hoch, also, da muss man so die Ruhe transportieren und vertrauen, ja, dass sie wirklich diese lange Bogen, lange Phrasen sehr ruhig singen könnten, Und letztendlich, also zusammen mit der Orchesterfarben, diese nächtliche Atmosphäre, Atmosphäre der Nacht, dass man es schafft. Und das ist wirklich ein zauberhaftes Moment in der Oper. Das ist wirklich etwas Besonderes.
Puccinis Coro a Bocca Chiusa, also der Chor mit geschlossenem Mund aus Madama Butterfly, gesummt vom Chor des Bayerischen Rundfunks, begleitet vom Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von unserem Gesprächsgast Ivan Repušić. Ivan Repušić ist Anfang 40, war bereits Generalmusikdirektor an der Staatsoper Hannover, ist jetzt Chefdirigent in München und ständiger Gastdirigent in Berlin, dirigiert aber auch in Dresden, Mailand, Brüssel, Prag, Oslo, ist also in der halben Welt unterwegs. Ursprünglich, Herr Repušić, stammen Sie aber aus Dalmatien, genauer aus Zadar. Beschreiben Sie uns Ihre Heimatstadt doch mal.
Zadar ist eine wunderschöne Stadt an der dalmatinischen Küste. Und bekannt sind vor allem diese römischen und venezianischen Ruinen in der alten Stadt. Das ist eine Halbinsel. Das ist eine sehr alte Stadt, über 3000 Jahre alte Stadt aus illyrischer Zeit. Und natürlich, dass man sofort spürt, dieser italienische Einfluss, Römer-Einfluss. Und in der Altstadt war auch meine Wohnung. Ich habe meine ersten 18 Jahre dort verbracht und ich habe es wirklich genossen. Ich würde sagen, diese ganze halbe Insel war wie mein Wohnzimmer. Das ist eine Fußgängerzone und ich war also kein ruhiges Kind. Ich bin immer spazieren gegangen und damals vor dem Krieg war es so, dass die Kinder, also ab 5 Jahre sozusagen, die konnten allein rausgehen und spielen. Und das war natürlich die Stadt, also mit viel Sonne. Natürlich das Meer ist dort. Und natürlich, ich bin meersüchtig. Und das ist der Grund, dass ich nach 3-4 Jahre Hannover und 6 Jahre Berlin, ich habe meine Familie, wir sind wieder nach Split umgezogen, wo wir jetzt wohnen. Und ich pendle, bin immer unterwegs. Aber wenn ich nach Hause komme, bin ich in meiner Heimat. Und das Meer ist in der Nähe. Das ist für mich wichtig.
Also nicht mondsüchtig, sondern meersüchtig. Ich habe tatsächlich ein paar Fotos gesehen im Internet von Zadar. Und das sieht wirklich sehr, sehr malerisch aus, diese Stadt umgeben von einem leuchtend blauen Meer. Wie sind Sie denn dann dort in Kontakt mit der Musik gekommen?
Ja, zuerst vor der Schule. Ich habe auch ein bisschen Musikschule, Klavier gespielt. Und dann als Junger in Franziskuskirche habe ich als 10-jähriges Kind angefangen, also die Orgel zu spielen bei Messe. Und 2 Jahre danach habe ich 5 Jahre lang den Kirchenchor geleitet.
Das heißt, Sie sind von der Orgel direkt ans Dirigentenpult gesprungen als Kind.
Richtig,
wie kam das?
Richtig so.
Einfach so.
Richtig so. Also eins geht, also ich hatte am Anfang also kleine Probleme, also die manchen Choristen, die haben gedacht, wie kann das Kind uns leiten? Und dann nach zweiter Probe, niemand hat nichts gesagt gegen sowas. Die waren alle glücklich. Sie waren nur ein bisschen skeptisch, manche. Also, wie kann es das sein? Also, wir brauchen jemanden, der erfahren ist. Und ich habe nur meinen Weg gefolgt und nur transportiert, was ich gefühlt habe.
Ja? Aber woher konnten Sie die Schlagtechnik?
Ah, das war am Anfang, wissen Sie, das war ein kleiner Chor. Und am Ende, wir waren zu 40, also als ich angefangen habe, es war natürlich diese schreckliche Kriegszeiten, ja, wo ich nur mit ein paar Damen aus dem Chor gearbeitet habe. Und dann habe ich sozusagen parallel Orgel gespielt und mit dem Kopf dirigiert. Ja. Und dann, ich hatte also wirklich viel Energie und ich wollte, dass wir immer besser und besser und besser sind. Und dann habe ich aus verschiedenen Ecken also die Leute angerufen und gefragt, kommen Sie bitte zu uns, wir sind wirklich super, wir wollen es gute Musik machen. Und dann die kamen und sie hatten ein Vertrauen und irgendwie, ja, das war so ein guter Anfang, würde ich sagen, also der erste Schritt.
Mhm. Ja. Sie haben ja das Stichwort Krieg schon erwähnt. Während Ihrer Kindheit war Krieg in Kroatien, im ganzen ehemaligen Jugoslawien. Wie haben Sie diese schwere Zeit erlebt, vor allem auch als Kind?
Ja, es war sehr schwer. Es war sehr schwer. Wir waren 4, fast 5 Jahre, also es hat gebombt. Also seit dann habe ich wirklich gelebt, wie schön ist es, im Frieden zu leben. Ja. Mhm. Und Gott sei Dank, diese Zeiten sind vorbei. Wir hatten also kaum Schule. Also, wir hatten keine Unterrichte. Ja. Und es war auch die Frage, ob ich überhaupt meine Aufnahmeprüfung an der Hochschule in Zagreb, ob ich es schaffe. Also, mit 40% der Schulung. Also, und es war sehr schwer, aber wir hatten super Lehrer, die uns geholfen haben, die Räume gefunden haben, die mit uns gearbeitet haben, also, und geholfen haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, also, an die Musikschule in Zadar, die Lehrer waren einfach fantastisch und mit großem Herz und großer Seele. Sie wollten einfach, sie haben bemerkt, dass wir ein paar von uns, 6, 7, dass wir wirklich talentiert sind und sie haben es nicht verpasst, obwohl es sehr gefährlich war, die Unterrichte überhaupt zu geben. Das war auch eine wichtige Erfahrung für mich, weil ich bin wirklich schon als Kind, als Junger reifer geworden mit so einer Erfahrung des Krieges. Ja.
Und das heißt, die Musik war vielleicht auch sowas wie ein Rettungsanker in dieser Zeit, also etwas, was Sie auch für Ihre Seele gebraucht haben.
Absolut. Also wenn die Stadt nicht bombardiert wurde, ich hatte natürlich mein Klavier, aber wir hatten keinen Strom, also auch wenig Wasser. So war es wirklich sehr kompliziertes Leben. Aber ich hatte mein Klavier und ich habe immer gespielt. Und meine Nachbarn waren so glücklich, als sie die Musik gehört haben, weil es gab die Momente, wo wir kein TV, kein Strom hatten. Also mit einer Kerze habe ich auch ein bisschen komponiert. Aber diese schweren Zeiten haben auch viele gute Sachen mitgebracht, also die sozialen Kontakte. Wir haben die anderen Leuten sehr viel geholfen. Wir waren sehr einig und das war auch schön.
Colco je vrimena, colco je vrimena, colco je vrimena da ni sunce sjalo. U oboj kontradi da se ni versalo.
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 Dan dan dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan. Ma je došlo vrime, evo sunce sjaje. U oboj kontradi opet se versaje.
Versaje.
U oboj kontradi opet se versaje. Dan dan dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan. Violin gitara, violin gitara, violin gitara, to su dva strumenta. Reci mi mandina, reci mi mandina, reci mi mandina, jesi li kuntjenta. Reci mi mandina, jesi li kuntjenta. Dan dan dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan 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 dara dara dan.
Das war eine kroatische Klapa. Was ist denn eine Klapa, Herr Repušić?
Klapa auf Kroatisch, ja, das bedeutet die Gruppe. Ja, das sind die städtliche Volksmusikgruppe. Meistens das ist Männergruppe. Aber jetzt zur Zeit gibt's auch diese Frauengruppe. Und ich würde zuerst sagen, dass die Wurzel im liturgischen Kirchengesang kommen. Und ja, das ist typisch so Volksmusik aus Dalmatien. Die Themen sind mit Liebe verbunden, mit dem Wein, mit dem Meer, mit dem Heimat. Alles, was man also so, was es typisch für Dalmatien ist. Und das ist eine Tradition, die sehr gepflegt wurde. Und es gibt viele Klappergruppen, also im ganzen Dalmatien. Und es ist auch schön, auch und die Touristen, die kommen, die sind immer begeistert von so einem Gesang. Ja.
Wenn man diese Klappers hört, dann klingen die meist sehr emotional. Man hat so das Gefühl, die werden direkt aus dem Herzen heraus gesungen. Hat dieser emotionale Umgang mit Musik Sie geprägt? Gehen Sie so auch an klassische Musik ran?
Ich bin offener für wirklich alle, aber auch die anderen. Also ich muss sagen, dass wir neben Klapper, dass wir ein sehr reiches Land mit allen anderen, diese Volksmusik, zum Beispiel aus Istrien, aus Medjugorje, aus verschiedenen Regionen. Wir haben unheimlich viele Quellen, die noch nicht erschlossen sind. Und ich war sehr offen, ich habe auch Klapper sehr gemocht, aber die auch andere Formen, die andere Gruppen aus anderen Regionen, das ist alles Musik. Das Wichtigste, dass diese Musik auch die Emotionen transportiert, dass die Leute, die diese Musik mögen, dass sie einfach die Emotionen, dass sie sich auch identifizieren können, ja, auch, dass sie es lieben. Und natürlich jede Musik, die gute Musik ist, macht es das so, ja.
Sie haben ja mehrere kroatische Werke auch auf CD aufgenommen. Eine Hymne, ein Requiem und eine Oper, Ero der Schelm von Jakov Gotovac. Eine Buffo-Oper, also eine lustige Oper, die in einem Dorf in Dalmatien spielt. Es geht um den Schelm Ero, der behauptet, er sei vom Himmel gefallen. In Wahrheit aber ist er der Sohn eines reichen Gutsbesitzers und er nutzt sein Inkognito nur, um sich an die schöne Dula ranzumachen. Herr Repušić, was ist an dieser Oper typisch kroatisch?
Ja, ich würde sagen, der Gotovac war ein Komponist, der für das Volk geschrieben hat. Er hat im 20. Jahrhundert gelebt, er war auch Dirigent, er war sehr, sehr engagiert, nicht nur als Komponist, aber auch als Direktor, der war Direktor im kroatischen Nationaltheater in Zagreb. Und natürlich diese Ero der Schelm Oper ist meistgespielte Oper. Man bemerkt typisch so die Einflüsse aus verschiedenen Ecken, also aus Italien, natürlich diese Verismo-Sache, aber auch die Motive aus unterschiedlichen Regionen, die ganz typisch zum Beispiel für Kosovo, damalige Jugoslawien sind oder Dalmatien oder ich weiß es nicht, ja. Und seine Sprache war sehr klare sozusagen Sprache, dass die meisten, also die haben es verstanden. Und die ist so populär geworden, zum Beispiel seit der Uraufführung 1935. In Zagreb wurde mehr als 800 Mal gespielt. Ja. Und es lohnt sich wirklich, diese Oper zu hören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein Operndirektor sagt, ja Mensch, diese Oper, es lohnt sich, eine Produktion zum Beispiel in Kanada oder in Deutschland zu machen von diesem Werk. Weil, also natürlich, man kann auch immer Verkaufte Braut hören, ja. Aber was diese Oper bietet, also ich hoffe, dass diese Aufnahme, dass ein Impuls geben würde, dass man das Werk auch öfter mal im Ausland hören könnte.
Ja, wir werden jetzt gleich einen Eindruck davon bekommen. Am Ende der Oper, nach vielen Turbulenzen, steht die Hochzeit der beiden Liebenden an. Alle feiern. Und wir hören jetzt dieses Finale. Das ist ein Kolo, ein Kreistanz. Der ist wohl typisch für die kroatische Folklore, wie ich gelesen habe. Was genau macht denn einen Kolo aus?
Ja, das ist typisch ein Tanz, sehr spritzig, energisch und es ist fröhlich, ja, wie es eigentlich mit so einem Ende der Oper, mit einem fantastischen Libretto, das muss ich auch sagen, von Milan Begovic, das am Ende mit so vielen Witze in der Oper, mit so vielen unerwarteten Momenten, dann am Ende muss es so sein, dass wir so ein effektvoller Ende mit diesem Tanz erleben können.
So
Der kroatische Rundfunkchor und das Münchner Rundfunkorchester mit dem Finale aus Ero der Schelmen, dirigiert von Ivan Repušić. Herr Repušić, wir haben jetzt schon viel über Ihre Kindheit in Kroatien erfahren. Mal sehen, wie es dann weitergegangen ist mit Ihrer Biografie. Sie haben nach dem Abitur Dirigieren in Zagreb studiert, das haben Sie auch schon erwähnt, und sind danach dann erstmal für ein Jahr als Assistent ans Badische Staatstheater in Karlsruhe gegangen. Erzählen Sie mal, wie war das denn, als Sie nach Deutschland gekommen sind, in ein völlig fremdes Land? Wie haben Sie das erlebt?
Das war für mich eine wichtige Phase, weil ich Assistent von dem Dirigent Kazushi Ono, der war damaliger Generalmusikdirektor an der Badische Staatstheater, ein toller Dirigent. Das war der erste Kontakt mit einem Ensembletheater, mit einem Festensembletheater, damals mit über 20, 25 Operntitel und 6, 7 Premieren, dazu auch Ballett, also ein großes Haus. Ich war sehr dankbar, dass wir so eine Chance genutzt haben. Und ich habe natürlich die Werke gehört, die ich nicht in Kroatien hören konnte. Zum Beispiel auch Ring, Parsifal, ja, aber auch Liebe zu den 3 Orangen. Das war auch eine schöne Produktion.
Wie haben Sie denn die Deutschen erlebt, so ganz neu in diesem Land, in diesem Fremden?
Ja, ich bin ein offener Mensch und natürlich, also ich kann nicht erwarten, dass die Deutschen genauso wie Kroaten sind. Aber das wollte ich auch nicht so erleben. Und für mich war alles interessant. Also auch die Kommunikation, die Organisation, alles war neu und ich war wirklich neugierig. Und ich kann nur positiv sagen, also man erwartet nicht, dass die alle Menschen gleich sind. Ja, und dann diese Unterschiede macht uns reifer. Ja, je wir mehr von anderen Ländern, anderen Menschen etwas Neues lernen, das macht uns reifer und wir sind also dann privilegiert, dass wir die unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche also Erfahrungen aus diesen Ländern sammelt und dann man wird immer reifer.
Sie sind dann trotzdem erstmal wieder zurück nach Kroatien. Sie haben mit 24 ein Engagement am Staatstheater in Split angenommen und sind dann 4 Jahre später dort Chefdirigent geworden, also mit nur 28 Jahren. Das heißt, Sie sind sehr, sehr jung in Leitungspositionen gekommen. Wie gehen Sie denn mit Druck um?
Aha, es war auch nicht einfach, aber die ersten Erfahrungen, also man macht auch viele Fehler, aber mit so einem Weg, man lernt viel. Und parallel Chef zu sein und alles organisatorisch zu sammeln mit künstlerischem, ja. Diese 2 Verpflichtungen waren nicht einfach für mich, aber ja, ich habe es gelernt und das war auch eine wichtige Phase, weil ich auch als Generalmusikdirektor in Hannover, ich war auch ziemlich jung, ja. Mhm. Also etwas mehr erfahren, aber diese Phase in Split hat mir natürlich auch geholfen.
Momentan haben Sie ja quasi 2, man könnte sagen, Residenzorchester, mit denen Sie sehr eng verbunden und sehr vertraut sind. Das Münchner Rundfunkorchester und das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Es gibt aber sicher immer wieder auch Situationen, in denen Sie vor ein vollkommen neues, fremdes Orchester treten. Was ist das denn für ein Gefühl, erstmals einem Orchester zu begegnen?
Ich würde sagen, man soll immer offen sein und immer ehrlich sein. Und dass man sofort versucht, den Weg zu finden, dass man gemeinsam richtig schön musiziert. Die Musiker, wenn sie bemerken, dass der Dirigent sich nicht verkauft, dass die Musik der Fokus ist, ja, dass wirklich er alles versucht, auf eine nette Weise, mit seinen Kenntnissen, sehr offen zu bleiben und bereit zu sein, auch die anderen Ideen zu akzeptieren, dann, ich denke, dass Chemie kommt. Es gab auch die Erfahrungen mit wirklich besten Dirigenten, dass sie mit einem Orchester keinen Weg, keine Chemie gefunden haben. Und das ist auch okay. Das kann man auch verstehen. Ja, das Wichtigste ist, dass man nicht nur wegen also seinen Lebenslauf, dass man unbedingt will, also so ein Top-Spitzenorchester, obwohl die Chemie stimmt nicht. Wenn die Chemie stimmt nicht, dann meine Meinung ist lieber so, dann bitte erstmal überhaupt nicht machen und mit einem anderen Orchester den Weg zu finden oder etwas später zu kommen, das ist auch okay.
Haben Sie denn Rituale, bevor Sie eine große Oper oder einen großen Konzertabend dirigieren?
Ja, denke ich schon. Ich mag sehr gerne im Wald, also ich gehe sehr oft spazieren im Wald. wo ich vor dem Konzert, also meistens vormittags, die Energie tanke und die ganze Sinfonie oder das ganze Repertoire, was ich am Abend dirigiere, dass ich im Kopf einmal durchgehe. Also meistens, ich kenne schon meine Werke, dass ich quasi sagen darf, dass ich auswendig kenne. Mhm. Und dann, ich gehe spazieren, ich brauche die Ruhe und das dauert ungefähr 2-3 Stunden und dann gehe ich was zum Essen und ich erhole mich so eine Stunde ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich schlafen kann, je nach dem Moment. Aber auf jeden Fall, ich versuche mich erholen und dann, ja, ich bereite mich vor, duschen und etwas früher ins Haus kommen und ja, und dann geht's los.
Dann geht's los. Ich habe gelesen, um ja, wieder ins Lot zu kommen und um Kraft zu tanken, spielen Sie manchmal auch gerne Bach-Choräle am Klavier. Und wir können jetzt den Wald nicht hören, aber wir können einen Bach-Choral am Klavier hören in einer Bearbeitung von Ferruccio Busoni, Ich rufe zu dir, Herr, gespielt von Víkingur Ólafsson. Ivan Repušić ist heute zu Gast bei SWR 2 zur Person, seit 2017 Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters. Ein Orchester, das ja ganz besondere Schwerpunkte hat. Die liegen nämlich einerseits bei der konzertanten Oper, verbunden mit vielen CD-Aufnahmen, außerdem bei der geistlichen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, was recht ungewöhnlich ist, und gleichzeitig aber auch bei der leichteren Klassik. Das ist eine recht bunte Mischung. Und insgesamt bedeutet das ja auch, Herr Repušić, Sie haben häufig mit unbekannterem Repertoire zu tun. Wie ist das denn mit diesem unbekannteren Repertoire? Wie erarbeiten Sie sich diese Stücke? Wie gehen Sie da vor?
Wie mit anderen Stücken, die bekannt sind. Ja. Also ich bin keiner, der zuerst die Aufnahmen hört und dann ein Vorbild macht. Also ich versuche immer von Anfang wirklich wie ein Buch lesen, die ich nicht kenne. Und dann mache ich meine Ideen, meine Interpretation. Und was ich denke, das ist so, ich bin sehr privilegiert und sehr dankbar, dass ich parallel diese unbekannte mit bekannten Stücke, also dass ich mein Repertoire entwickeln kann. Also mit meinem tollen Orchester, da sieht die Chance dazu, dass wir meistens diese Werke, die geistlichen Werke, aber auch die Open-Werke mit einem wunderbaren Bayerischer Rundfunkchor zusammenarbeiten. Das ist für mich eine große Privileg, das ist ein toller Chor. Und die Zusammenarbeit, das ist ein Genuss nicht nur für mich, aber für die alle Musiker des Münchner Rundfunkorchesters.
Und so ein unbekanntes Repertoire, das kann ja auch den Vorteil haben, dass man freier ist in der Interpretation, weil es eben noch nicht so viele maßgebliche Umsetzungen und Vorbilder gibt. Gibt es das manchmal, dass Ihnen ein Stück fremd bleibt, dass es einfach nicht funkt zwischen Ihnen und einem Stück?
Ja, bis jetzt so eine Erfahrung hatte ich nicht, dass es so fremd ist. Aber es gab natürlich Momente, wo ich gesagt habe, Mensch, das war halbwegs sozusagen, ja, ob ich glücklich bin. Aber nicht nur mit unbekannten Werke, auch mit Stücken, die bekannt sind. Ja, das liegt auch nicht nur, ob man gut vorbereitet ist. Es liegt manchmal auch an die Tage, die einfach so sind. Ja, wir sind auch Menschen, wir sind keine Roboter. Ja? Wir sind auch die Menschen mit unserer Schwäche und unseren Vorteilen. Manchmal sind die Gefühle so, einfach so. Man schafft es nicht 100%. Aber auf anderer Seite, das ist gut so, weil die Momente, die wir schaffen, die geben uns, dass wir dann erkennen können, wie schön ist einfach die Musik zu machen, dass wir einfach privilegiert sind. Und wenn wir es schaffen, ein paar Mal im Jahr, so was Sie am Anfang mich gefragt haben, dann man lebt von diesen Momenten sehr lang, sehr lang.
Ihre erste Begegnung mit dem Münchner Rundfunkorchester, die ist ja auch schon über ein eher unbekannteres Stück verlaufen, von dem ansonsten aber sehr bekannten Komponisten Puccini. Ihre erste gemeinsame Arbeit war nämlich eine konzertante Aufführung der Oper La Rondine. Und daraus hören wir jetzt als nächstes den Prolog. Und wie so oft bei Puccini geht's direkt in medias res mit einer Debatte über die Liebe in Paris. Der Dichter Prunier behauptet, in Paris sei die Liebe romantisch. Die Grisetten hingegen sagen von wegen, in Paris ist man abgebrüht in Sachen Liebe. Herr Repuschitsch, dieser typische puccinische Konversationston, dieses schnelle orchestrierte Plaudern, wie wir es auch in diesem Prolog finden, da muss man als Dirigent enorm wach sein und immer gleichzeitig bei allen Sängern, oder?
Man muss immer gleichzeitig mit allen Sängern dabei sein, weil wir die einzigen sind, die Dirigenten, die verantwortlich sind von Anfang bis Ende des Stückes, ja. Und wir bauen den Bogen von Anfang bis Ende. Und noch dazu, Puccini ist natürlich sehr schwer mit diesen Konversationen, mit all diesen Einsätzen, mit all diesen filigrane, kleine, wie Sie gesagt haben, Konversationsstellen, wo keine so besondere Arien sind oder sowas, dann natürlich, dass man Dirigent sehr flexibel bleiben muss und sehr, der muss auch helfen, nicht nur mit den Einsätzen, dass eigentlich diese Momenten, die Kommunikationsmomenten, die einfach logisch bleiben und natürlich bleiben, dass man das Gefühl hat, dass das ist genauso wie beim Gespräch. Beim Konversationen, also nicht mit beim Singen, ja. Ich denke, dass der Puccini ein Genie war, der also mit alle seiner Opern, also diese Szenen, Konversationsszenen in Bohème, es gibt viele Szenen, zum Beispiel der zweite Akt ist ziemlich kompliziert, aber da braucht man so Flexibilität und Schlagtechnik und Impulse, die Erfahrung, also eine gute Puccini-Oper zu machen, da ist schon eine große Herausforderung. Aber auf anderer Seite, es macht mir so Riesenspaß. Ich habe fast alle Werke von Puccini dirigiert. Und immer, wenn ich die Chance habe, die Puccini zu dirigieren, dann komme ich mit viel, viel Spaß, viel Lust und viel Wille. Ja, weil einfach von Anfang bis Ende, man wird immer wach sein und man, es ist eine riesengroße und schöne Herausforderung.
signore, vi contesto il dritto di ridere
e noi quello di parlar sul serio.
È pura verità.
La verità sarebbe
una cosa assai grave. A Parigi si ama, imperversa una moda nel gran mondo elegante, l'amor sentimentale.
No, non dateli retta, amor sentimentale, storie, storie, si vive in fretta. Mi vuoi, ti voglio, m'è fatto.
Il suo contegno mi ripugna.
Poeta, perdonami, in cosa mia. Se del mio giudizio non si sa che fare. Dunque raccontavate
che la moda è romantica, sguardi amorosi, strette furtive, baci, sospiri, ma niente più.
Amore, a cielo, io
strumento,
io cielo.
Può
darsi, continuate.
La malattia, diciamo epidemia, o meglio di follia, fa strage del mondo femminile, è un microbo sottile che turbina nell'aria, vi prende di sorpresa, al cuor non ha difesa.
Un microbo sottile che turbina nell'aria, ci prende di sorpresa, di sorpresa.
Nessuna, nessuna, anche Doretta.
Doretta, chi sarebbe?
La mia nuova eroina, una cara donnina che fu presa dal pane. E morta lei tal quale nell'ultima canzone.
Ne vogliamo sentire!
Ne potreste soffrire!
Non fatevi pregare!
Silenzio, il poeta preghiera, aria della nazione, degna le nostre orecchie d'una nuova canzone.
Argomento,
l'amore,
il tempo un po' appassito.
L'amore sempre nuovo, su poeta,
su poeta.
Mi provo!
Alvaro Zambrano als Dichter Prunier, Evelyn Novak als Lisette, Elena Moschuk als Magda und viele andere mit dem Prolog aus Puccinis Oper La Rondine. Ivan Repušić hat das Münchner Rundfunkorchester dirigiert. Dieses sogenannte zweite Münchner Rundfunkorchester ist ja im Gegensatz zum Bayerischen Rundfunkorchester kleiner besetzt, mit etwa 55 Musikerinnen. Es gibt ja diese berühmte Behauptung von Herbert von Karajan, ein Orchester habe keinen eigenen Klang, den mache erst der Dirigent. Stimmt das, Herr Repuschitsch? Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, ja und nein. Ich denke, das kommt von beiden Seiten. Also das kommt vom Dirigent, aber auch von Musiker. Also diese Klangkultur. Es gibt natürlich viele Orchester, die ganz spezielle Klangfarbe pflegen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wenn ein guter Chefdirigent, der schon lange Zeit mit einem Orchester arbeitet, der seine Vision des Klanges also haben möchte, dass er das entwickelt. Aber es gibt natürlich die Musiker, die noch mehr engagiert sind. Und wenn sie zum Beispiel die neue Kollege bekommen wollen beim Vorspieler, die wissen ganz genau, zum Beispiel Bläser, was für einen Klang sie brauchen, was für eine Technik. Und ich denke, das ist parallel. Und natürlich, das liegt auch an die Tradition. Also es gibt jetzt die Orchester, die so wirklich sehr lange Zeit einen speziellen Klangfarbe gepflegt haben. Und die wollen immer es versuchen, weiter zu pflegen. Aber auf andere Seite, diese Klangfarbe, diese Tradition, diese Investition sozusagen, wird noch besser, reifer, wenn sie bereit sind, die neue Impulse zu bekommen. Mhm. Ja? Nicht nur wir spielen so und das ist unsere Farbe und wenn sie das nicht respektieren oder folgen wollen, dann, ja, wir wollen es nicht kommunizieren. Also ein guter Dirigent kann immer etwas Neues mitbringen. Ja? Und dann, das ist ein Aufbau, das ist eine ständige so Reise sozusagen. Also das ist eine Quelle ohne Ende.
Wie würden Sie denn den Klang Ihres Orchesters beschreiben, des Münchner Rundfunkorchesters?
Oh, ich würde sagen, vielsprachig, durchsichtig. Ich würde sagen, da wir sehr flexibel sind, da wir also vom Barockstil bis zum Musik 21. Jahrhunderts spielen, wir können wirklich sehr flexibel sein und sehr viele unterschiedliche Farben auch anbieten. Und das ist so etwas, was ich sagen darf, dass ich sehr stolz bin, dass das Orchester so sehr schön Barock spielen kann, aber auch die Musik des 20. Jahrhunderts, 21. Jahrhunderts, aber auch die Operetten, Oper, sehr flexibel und ja, sphärisch auch, kann man auch sagen. Aber ich würde sagen, vielsprachig, das ist ein Wort, was man auch sehr gut nutzen kann, also um den Klang des Orchesters zu beschreiben.
Und mal so als kleines Gedankenspiel, wenn Ihr Orchester ein Mensch wäre, welchen Charakter hätte denn dieser Mensch?
Boah, ich würde sagen, warmherzig oder gastreich. Auf jeden Fall mit offenen Armen, zugänglich. Ja, es ist ein gefühlvolles Orchester. Man, wenn sie auf der Bühne kommen, also man hat das Gefühl, dass die sind wirklich mit offenen Armen. Also die sind keine hochnasige Spezialisten, die wirklich, also wissen, dass sie top sind, ja. Sie sind ein warmherziges Orchester und das Publikum bemerkt das immer sofort.
Ein Leitfaden Ihrer Arbeit mit dem Münchner Rundfunkorchester sind ja Opern von Giuseppe Verdi, vor allem die eher unbekannten frühen Opern. Sie haben da einen eigenen Zyklus ins Leben gerufen, nehmen nach und nach alle frühen und früheren Verdi-Opern auf CD auf. Was lieben Sie denn an Verdis Frühwerk?
Ich habe fast 15 Verdi-Oper schon dirigiert und ich kenne seine erste Phase, seine Mittephase und seine letzte Phase, wo er wirklich ganz anders komponiert hat als zum Beispiel mit Nabucco. Man hört es immer, diese Kritik an den Frühwerken Verdis, dass es steht vielleicht auch dadurch, dass wir heute alles an den Werken des reifen Verdi messen und Vergleiche anstellen. Ohne diese Oper wirklich der 1840er Jahren aus dieser Zeit heraus zu interpretieren. Ich würde sagen, ohne diese Oper wurde er keine Entwicklung, kein Erfolg mit, wurde nicht reifer geworden. Ich würde sagen, auch parallel zu Wagner. ohne Tannhäuser oder ohne Feen oder Liebesverbote oder fliegende Holländer würde er nicht schaffen, so ein Meisterwerk wie Parsifal oder Tristan Isolde zu schreiben. Mhm. Also, und man kann es verstehen, das war ein junger Verdi, das war ein junger Wagner. Das Wichtigste, dass man alles gibt, dass man diese Musik richtig interpretiert, dass man gute Sänger bekommt und dass man diese Farben, diese alle diese Herausforderungen, die diese Partitur bietet, dass man es schafft, es zu machen. Und dann kann jede Oper interessant sein. Und natürlich, also es gibt immer die Oper, die einfach reifer sind. Aber ich würde sagen nicht, dass die anderen nicht wichtig sind.
Wir hören jetzt einen Chor aus der Oper Attila, die Cavatina Qualnotte. Attila ist 1846 entstanden, also ein Jahr vor Macbeth. Und ich finde es unglaublich spannend, wie stark gerade bei diesem Nachtchor schon der spätere Macbeth durchblitzt.
Thank you.
der Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester mit einer Cavatina aus Verdis früher Oper Attila, dirigiert von Ivan Repušić, heute zu Gast bei SWR 2 zur Person. Herr Repušić, Sie haben ja anfangs viel italienisches Repertoire dirigiert. Als Generalmusikdirektor an der Staatsoper Hannover haben Sie sich dann aber auch ans deutsche Repertoire gewagt, haben sich Wagner und Strauss gewidmet. Mir ist aus einem Ihrer Interviews hängen geblieben, dass Sie nach einem Tannhäuser-Dirigat in Berlin 3 Tage lang nicht mehr schlafen konnten. Was war das denn, was Sie da so aufgewühlt hat?
Ja, das war ein Moment nach diesem Ende, als das erste Mal Schluss mit dem Chor. Ich war einfach hypnotisiert und es war vielleicht nur ein Moment, wo ich etwas speziell erlebt habe, was ich nicht jetzt mit Worten beschreiben kann. Aber ich habe nur gesagt, uch, wie stark war es, wie emotional war es, dass ich so einfach begeistert war. Und das war ein sehr emotionaler Moment. Und ja, nach 3,5 Stunden, nach so einer Reise, 4 Stunden, also wie Tannhäuser dauert, und an diesem Ende, das hat mir so beeinflusst, ja, mit einem super Chor aus der Deutschen Oper, die sind fantastisch, mit einem fantastischen Orchester. Ich habe gesagt, solche Erfahrungen wünsche mir noch mehr in mein Leben.
Und solche emotionalen Ausnahmezustände, erleben Sie die eher bei der Oper oder auch bei sinfonischen Werken?
Ja, auch bei sinfonischen Werken. Man braucht es auch nicht nur, dass diese Werke so groß besetzte Werke sind. Man kann auch mit kammermusikalischen Werken ja so auch schon so einen Moment erleben. Aber ja, also manchmal auch mit Mahler-Symphonien, also als ich 2. war eben mein Abschied in Hannover, Auferstehungssymphonie, das war auch so ein besonderes, schönes Erlebnis.
Wir haben jetzt erfahren, eine Wagner-Oper zu dirigieren, das kann emotional ganz schön aufwühlend sein. Das ist ja aber auch schon rein sportiv eine große Sache. Also je nachdem bis zu 5 Stunden lang hochkonzentriert am Pult stehen. Wie teilen Sie sich Ihre Kräfte ein?
Die Musik gibt auch die Energie. Es ist bei mir mehr Problem nach der Vorstellung. Meistens, ich kann nicht schlafen. Also es dauert sehr lange, bevor ich wieder also ruhig bleibe und dann versuche ich zu schlafen. Aber meistens während des Dirigierens, also während der Vorstellung, bin ich sehr wach und habe ich genug Energie. Also ich fühle mich nicht, dass ich so Kraft oder Energie verloren habe. Ja, weil die Musik, also die Momente, die gefährlich sind, sind meistens vor dem oder nach der Vorstellung. Vor der Vorstellung, weil wir nicht wissen, wie es wird. Ja? Und nach der Vorstellung, weil wir voller Emotionen sind. Manchmal negative, manchmal positive, je nach der Vorstellung. Ja? Aber während der Vorstellung haben wir nicht Zeit, um zu überlegen, ob wir müde oder nicht müde sind. Weil wenn wir müde sind, wenn wir körperlich oder mental müde sind, dann Adrenalin arbeitet und wir versuchen wirklich alles zu, also den Weg zu finden, dass wir wach bleiben, dass wir aktiv bleiben und dass wir alles bestens von unserer Seite geben könnten.
Thank you.
der Pilgerchor und das Finale aus Richard Wagners Tannhäuser mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Münchner Rundfunkorchester. Ivan Repušić hat dirigiert und der ist uns heute aus München zugeschaltet. 5 Stunden Wagner, also großes Welttheater auf der einen Seite, Ivan Repušić. Sie dirigieren aber auch die sogenannte leichtere Klassik. Das ist ja so ein Trugschluss zu denken, dass die leichtere Muse auch leichter zu interpretieren sei. Das beschreiben ja zum Beispiel auch oft Schauspielregisseure oder Schauspielerinnen, dass die Komödie eigentlich die höchste aller Künste ist und am schwierigsten umzusetzen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der leichteren Muse?
Das ist genau so. Das ist überhaupt nicht einfach. So ein Wiener Walzer zum Beispiel zu dirigieren, so, dass man so diese Leichtigkeit sofort mit der Bewegung bekommt, mit Ausstrahlung. Aber parallel dazu, dass man den Weg findet, dass die Musiker sich so fühlen, dass es leichter klingt und dass auf an der Seite, was auch so oft ist, die Musik ist sehr hochvirtuos. Ich würde sagen, es ist eine besondere, große und schwere Herausforderung. Ja, und ich habe oft diese Werke auch so dirigiert und es war nicht einfach, den Weg zu finden. Und das ist auch ein Klangkultur, Spielkultur. Dann muss man sehr flexibel sein und sehr technisch sehr bereit sein, sowas zu machen. Ja, man bemerkt sofort und sofort wird billig und nicht schön, wenn es so halb auf dem Halbweg oder wenn es so schlecht vorbereitet ist. Entweder top oder bitte machen Sie keine leichte Musik noch leichter.
Sie haben mit dem Münchner Rundfunkorchester eine CD mit Ouvertüren von Franz von Suppé aufgenommen. Und ich glaube, was kaum jemand auf dem Schirm hat, weil man Suppé automatisch immer nach Wien steckt, der ist eigentlich in Ihrer Heimatregion geboren, nämlich in Split und hat in Sada.
Richtig.
Ja, Ihre Heimatstadt hat er studiert. Das war damals alles noch dalmatisches Königreich und damit Teil des Habsburger Reichs. Er hat auch eine Missa Dalmatica, also eine dalmatische Messe komponiert. Was schätzen Sie an Suppé?
Und nicht nur komponiert, sondern auch in gleicher Kirche, wo ich den Chor geleitet habe, Franziskuskirche, das war eine Uraufführung dort.
Ah, wo Sie als Kind dirigiert haben.
Ja, wo ich als Kind dirigiert habe. Und ich kann nur sagen, als ich jetzt seine Musik mehr kennengelernt habe, ich sehe auch die Einflüsse aus dem Mittelmeer. Also nicht nur, dass er König wie Strauss von dieser Operetten, von Wiener Operette, ja, Stil ist. Ich sehe auch die Einflüsse von dieser Donizetti-Schule, dieser Belcanto-Schule, diese, also ich spüre auch ein bisschen mediterran mit seiner Musik, ja. Obwohl dann man bemerkt sofort, dass natürlich also diese große Wiener Tradition ohne Suppé, wird ein Neujahrskonzert nicht möglich, ja, oder? Ja. Der gehört natürlich zu diesem, der einer von wichtigsten Komponisten in diesem Bereich, ja. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich also ein bisschen von der Geschichte auch aus Split und Zadar, wo er gelebt hat, auch also ein Gefühl bekommen habe, ja. Und das ist tolle Musik.
Ja, und von dieser tollen Musik hören wir jetzt natürlich auch ein Stück, nämlich die Ouvertüre zur Operette Die schöne Galatee.
Thank you.
Ivan Repušić und das Münchner Rundfunkorchester mit der Ouvertüre zu Franz von Suppés Schöner Galatee. Ein sehr energiegeladenes Stück Musik. Und auch Sie, Herr Repušić, wirken sehr energiegeladen auf mich. Selbst nach einem langen, anstrengenden Tag ist diese Energie, dieses Enthusiastische eigentlich in Ihrem Wesen verankert oder müssen Sie sich das erarbeiten?
Ich würde sagen, ich bin, wie ich bin. Ich habe diese Energie und ich versuche immer mit voller Lunge, mit Energie, also entweder mit Probenprozess oder mit Konzerten, alles geben, alle Gefühle transportieren. Und dazu, ich liebe die Menschen und die Musik und versuche immer an der Situation das Beste zu geben und versuche das Beste zu bekommen. Und natürlich, die Energie spielt hier eine große Rolle. Das Wichtigste ist, wenn man so in so einem Prozess ist, dass man auch die Zeit findet, um sich zu entspannen. Das ist wichtig. Das habe ich noch nicht gelernt. Aber ich muss sagen, dass diese schwere Situation mit Pandemie hat mir geholfen. Das hat meine Frau gesagt. Also die Pandemie war die einzige, die dir geholfen hat, dass du die Pause gefunden hast, ein bisschen Ruhe gefunden hast, dich zu erholen. Ja.
Ja, ich vermute mal, dass Ihnen wahrscheinlich auch tatsächlich Ihre Familie viel Energie gibt. Sie sind verheiratet und haben 3 Töchter. Wir haben ja vorhin zu Beginn des Gesprächs schon ein bisschen über das Thema Autorität gesprochen, aber eher so im Hinblick aufs Dirigieren. Wie ist das denn mit Ihrer Autorität als Vater? Was für ein Vater sind Sie? Sind Sie eher streng oder eher weniger streng?
Oh ja, das ist nicht die Frage für mich. Das ist die Frage an meine Kinder. Ja.
Die würden Was würden die sagen?
Ihnen also das, ja, oh, das weiß ich nicht, unterschiedlich. Aber ich weiß, wenn ich immer nach Hause komme, dass sie so glücklich sind und dass ich immer versuche, so wirklich der Vater zu sein. Obwohl wir die Dirigenten, die Familie haben, wir haben immer das Problem, wenn wir zu Hause sind, dann denken wir immer an die Zukunft, was kommt. Und wenn wir arbeiten, wenn wir irgendwo sind, aber außer der Familie, wir denken, ach, wann kommen wieder die Zeiten, wo ich mit meinen Kindern spielen darf, wo ich mit meiner Frau einfach bleiben kann und reden kann und essen kann und das Leben einfach genießen kann. Es ist einfach so. Wir sind sehr viele unterwegs. Aber das Wichtigste letztendlich ist, dass wir immer konstruktiv bleiben, dass wir immer in Kontakt sind und dass wir Verständnis von beiden Seiten haben. Und wenn wir da sind, wenn ich da bin, dass ich wirklich mit meinen Kindern bleibe, dass ich nicht unkonzentriert bleibe, dass ich wirklich versuche, mit denen zu bleiben, mit denen zu reden, mit denen zu spielen, mit denen das Leben zu genießen. Und wenn wir es schaffen, was wirklich nicht einfach ist, dann das Leben ist auf jeden Fall reifer. Also dann haben wir wirklich eine richtige Antwort, warum wir leben, warum das Leben so schön ist. Also das ist wie ein Schiff. Also ohne eine Seite kann man nicht fahren. Und ich sage immer, mit beiden Seiten kann Schiff sehr gut also weitergehen. Ja. Und für mich, diese beiden Seiten sind wichtig. Also die Familie zuerst, aber auch die Musik. Die Musik ist ein Teil meines Lebens. Und ich würde sagen sogar, dass ich besser die Musik verstehe, wenn ich die Familie habe, ja, meine Familie habe. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir zusammen sind. Das ist unsere Oase, wo wir die Energie tanken und wo wir gemeinsam wirklich das Glück finden. Und ja.
Ich nehme an, Ihre Kinder lernen von Ihnen viel über Musik. Wie ist das umgekehrt? Lernen Sie auch von Ihren Kindern etwas über Musik?
Das kann ich schon sagen. Also das ist auch mit Studenten, als ich unterrichtet habe. Ich habe auch sofort bemerkt, was bei mir falsch war. Und auch die Kinder üben ganz, ganz schnell und nehmen alles an, unsere Vorteile und Nachteile. Die sehen alles. Und das ist parallel sozusagen. Wir wollen alles geben, was wir kennen, aber wir lernen auch von Kindern, wie sie klug sind und wie sie schnell sind, wie sie schnell reagieren. Und ja, das ist so ein sozusagen parallele Welt mit Lernen.
Ja, wir sind ja durch Corona alle sehr, sehr vorsichtig geworden mit langfristigen Plänen. Wir denken eher so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Aber ich würde sehr gern zum Abschluss unseres Gesprächs zumindest ein kleines Stück in die Zukunft schauen, ganz bescheiden nur auf das Jahr 2021. Was wünschen Sie sich denn von diesem Jahr noch?
Normalität. besonders diese soziale Kontakte, soziales Leben, dass diese Umarmung, mit Leuten zu reden, die Konzerte ohne Maske zu besuchen, die Konzerte mit Publikum, mit vollem Saal, die Konzerte ohne Distanz im Orchester. Und das, was normal war, was wir nicht verstanden haben eigentlich vor dieser Zeit, dass es normal ist, ja. Wir hatten andere Probleme, die eigentlich keine Probleme sind, waren. Und jetzt haben wir entdeckt, wie es schön ist, was davor war. Aber wir haben auch gelernt, die Sachen, die eigentlich diese schwere Zeiten, wo die viele gestorben sind und wo wir, also besonders in der Kultur, sehr viel Probleme hatten. Ja, wir haben auch gelernt, zum Beispiel für die Natur, die wieder mit voller Lungen, also besonders in diese ersten 3 Monate, ohne Flugzeuge, ohne Industrie, ohne, wie auf einmal also eine Auferstehung sozusagen der Natur war und wie es einfach schön, normal wieder zu leben. Das wäre auch mein Wunsch, dass wir wieder ins Normalität kommen und dass wir wieder mit vollen Lungen noch mehr, noch besser das Leben verstehen und dass wir die Musik noch mehr genießen, dass das wirklich für uns eine Berufung ist und dass wir mit vollen Lungen die Musik gemeinsam mit unserem lieben Publikum wieder zusammen in vollem Saal genießen.
Ja, dafür drücke ich Ihnen und uns allen ganz, ganz fest die Daumen. Wir lassen die Sendung ausklingen mit Musik aus Mascagnis Cavalleria Rusticana und ich bedanke mich vorweg schon mal ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Thank you. Thank you.
Mit einem Auszug aus Mascagnis Cavalleria Rusticana endete SWR 2 zur Person. Heutiger Gast war der Dirigent Ivan Repušić. Sie finden diese Sendung auch online auf unserer Homepage unter swr2.de oder aber in unserer SWR 2 App. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und dem Literaturmagazin Lesenswert. Und bis dahin noch eine Triosonate des kroatischen Komponisten Luka Sorkočević, gespielt von der Salzburger Hofmusik. Ich bin Silvia Roth. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Thank you.